Vielen Dank, Frieda von Amon. Jetzt bin ich, ja, vielleicht hätten diese 10 Thesen auch schon gereicht, oder? Das wird ein bisschen dauern. Deshalb fange ich gleich an. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr darüber, heute Abend für Sie die 15. Münchner Rede zur Poesie halten zu dürfen, auch wenn ich fürchte, dass sich die Einladung an mich einem Missverständnis verdankt. Dieses Missverständnis besteht in der Annahme, dass ich als jemand, der ab und zu, also hauptberuflich Gedichte schreibt, auch in der Lage sein müsste, Erhellendes über Gedichte im Allgemeinen, über die Gattung Lyrik, gar über großgeschrieben Poesie zu berichten. Oba i bin's net. Und Sie hätten eine erfrischend kurze Rede gehört. Es ist nun aber so, dass ich zwar wenig über Gedichte weiß, viel weniger als die meisten von Ihnen, die Sie mir, wie es aussieht, weiter zuhören müssen, dass ich aber leider einiges weiß über meine Erfahrungen und Empfindungen beim Lesen von Gedichten und dass ich mich Ihnen nach der sympathischen Zurückgenommenheit zu Beginn jetzt ganz großspurig als Experte für Euphorie andienen möchte. Und wenn ich dabei immer mal wieder darauf angewiesen sein werde, Analogien zur populären Musik zu ziehen, dann nicht, um in der Tradition Dario Fos zu fordern, Lyrik müsse wie Fußball oder wie Rockmusik sein, sondern um Ihnen, von denen ich nicht wissen kann, ob Sie meine euphorischen Erfahrungen gerade mit vermeintlich schwieriger Lyrik teilen, idealerweise zu demonstrieren, dass Gedichte wie Gedichte sein müssen, um mit Ihnen, den Gedichten, dann aber doch Vergleichbares erleben zu können. Nur am Rande und in Klammern gesprochen, kann ich Ihnen als eingetragenes Mitglied des SV Stuttgarter Kickers e.V. versichern, dass ich mit der Lyrik weitaus mehr Glücksmomente erlebt habe als auf dem Kickersplatz, wo ja tatsächlich immer nur die Wahrheit lauerte. Bei der Musik hält es sich ungefähr die Waage. Dieses Interesse an Euphorie, also an der Einlösung eines Glücksversprechens in ihren ganz verschiedenen lyrischen Exemplifikationen, ist aber nur das eine. Den anderen Anstoß für diese Rede verdanke ich Dietrich Diederichsens ganz und gar großartigen Buch über Popmusik, einem Buch, in dem es, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht um Musik geht, sondern um uns, wenn wir Musik hören. Ich möchte dieses Buch jedem und jeder von Ihnen ans Herz legen und bedanke mich für 1000 Anregungen, die mir dieses Buch gegeben hat. Wenn es so etwas über die neuere deutschsprachige Lyrik gäbe, ach je, dann wäre viel gewonnen. Weil Euphorie, wie könnte es anders sein, auch bei Dietrich Diederichsen eine wichtige Rolle spielt und weil natürlich immer alles mit der Initiation beginnt, hier ein längerer Abschnitt aus über Popmusik. Zitat: Es war vor 43 Jahren, die Vorgruppe hieß Matthews Southern Comfort. Es war die Band von Ian Matthews, der, wenn ich nicht irre, durch eine andere Band bekannt geworden ist. War er nicht einmal bei Fairport Convention? Auf jeden Fall hatten die damals einen Hit mit Woodstock, der sogenannten Generationshymne von Joni Mitchell, gespielt als Country-Rock mit Pedal-Steel-Gitarre. Auf der Bühne stand auch eine Pedal-Steel-Gitarre, die mich sehr faszinierte, aber sonst kann ich mich an nicht viel erinnern. Ich hatte aber schon mal auf einem Schulfest eine Band live spielen sehen. Sie hießen The Selection, Motto Pop in Action, The Selection. Der bloße Anblick von Menschen auf einer Bühne konnte es also nicht sein, obschon es sich immerhin um die Bühne der Musikhalle handelte. Ganz anders erlebte ich den Auftritt der Hauptband. Sie hieß Johnny Winter Ant. Es war ein Auftritt. Winter sprang auf die Bühne wie ein wildes Pferd und rannte unruhig hin und her. Dabei stöpselte er seine Gitarre ein und stieß einen seiner Schreie aus. Diese Schreie waren keine expressiven Kitsch-Schreie authentischer Individualität, sondern pure Soundeffekte, ein Erkennungszeichen. Dieses Erkennungszeichen, offensichtlich live und vor meinen Augen produziert, vereinigte sich mit diesem ebenfalls offensichtlich persönlich anwesenden Körper zu einem sehr kurzen, aber unglaublichen Moment von Präsenz, der mich, wie man so sagt, aber wirklich erschauern ließ. Dieser bislang nur als medialer Effekt gekannte Wintersound, der nur von Fotos bekannte hagere Körper dieses strähnig langhaarigen Albinos, erstanden plötzlich als miteinander verbundene Attribute eines sehr wirklichen Körpers vor unserer aller überraschter Augen. Ein Geist war herabgestiegen und benahm sich komisch. Mir stockte der Atem, wenn ich so sagen darf. Und das war noch nicht alles, denn Rick Derringer war jetzt auch da und er war genauso schnell. Er stand Winter gegenüber und antwortete, Winter warf den Kopf zurück und wieherte. Derringer prügelte zurück stundenlang, der Rest waren nun Gitarrenschlachten, Gitarrengewichse, Genudel und Gekniedel, aber immer hypernervös, ungesund, schnell und vor allem zu zweit. Nur wenn man ein solches Konzert erwischt, gelingt die Initiation. Zitat Ende. Es war vor 34 Jahren. Das Buch, das ich mir gerade in Wendelin Niedlichs Buchhandlung gekauft hatte, hieß Wechselbalg und der Autor Oskar Pastior. Ich lag im Stuttgarter Westen am Rand des Feuersees im Gras, es war um die Mittagszeit, aber schon sehr heiß, und ich hatte so etwas tatsächlich noch nie gelesen. Oskar Pastior, Abendlied. Der Tag legt sein Verhalten an den Flauschhund. Ein Kleeblatt bringt den Stadtverkehr zum Schäumen. Kein Schlusskapitel fällt vom Baum der Energie. Fast langsam wird die Schleife sanft magnetisch. Die Induktion schließt Daten ein, nicht aus. Verhalten knickt der Nachbar ins Papierbett. Kein Lüftchen legt sich an, es geht mit Dingen zu. Leicht unhygienisch liegt ein Arm im Schließfach. Auch das Paniermehl schlingert aktenkundig. Sachzwänge bringen etliches zum Tragen, ach wann! Die Gurkenblüte schließt ihr Machtverhältnis aus. Es kehrt das heiße Fett sich nicht an Kind und Kragen, den Phänomenen wächst die Spule an den Kern. Postalisch wird ein schlankes Haar gebogen, auf kleinem Fuße köchelt die Verbene. Schon naht, was sich ins Stilempfinden schickt, aufleisen Katalogen. Am Kühlturm geht Dianas Schwester außen in die Knie. Verhalten steigt die Induktion in Scheuerleisten. Kein Irrtum legt den Mund ans Ohr. Der Tag schließt seine Gurken an den Drehstrom. Steinzeit, gute Nacht. Was war das denn um Gottes Willen? Und wie konnte es sein, dass ich kein Wort, keinen Satz verstand und doch genau wusste, dass ich genau das immer hatte lesen wollen und dass ich es jetzt gefunden hatte und dass ich nie mehr etwas anderes würde lesen wollen? Das Gefühl, eine Mauer durchbrochen zu haben, einfach so, ganz leicht, ohne jede Anstrengung. Und hinter dieser Mauer tat sich etwas auf, ein Raum, ein wirklicher Raum, in dem man würde leben können. Andere erleben so etwas mit der Bibel. Ich schwänzte jedenfalls das samstägliche Mittagessen und verkroch mich mit den Wechselbälgern in die Gaststätte Stadtbad, um sie dort noch zweimal komplett zu lesen. Die Euphorie hielt an, auch durch einige Bier befeuert, und ich, der ich mich an diesen endlos langen Nachmittag tatsächlich noch ganz genau erinnern kann, begann allmählich zu begreifen, was es mit diesen Gedichten auf sich hatte. Die Sensation dieser Texte, ihre unerhörte Freiheit, lag natürlich in ihrer Unverständlichkeit. Denn Unverständlichkeit ist etwas ganz anderes als Schwerverständlichkeit. Das schwerverständliche, hermetische Gedicht fordert mich als Leser zu hermeneutischen Bestleistungen auf. Es ist klüger als ich und hält etwas vor mir verborgen, aber ich, wenn ich nur intelligent genug, belesen genug und dazu noch beharrlich bin, kann mir Einlass verschaffen in die geheimen Kammern der Schwerverständlichkeit. Wenn das schwerverständliche Gedicht das aristokratische, elitäre und hierarchische Gedicht ist, denn genau so hatte ich diese Gedichte im Deutschunterricht erlebt, der nebenbei ein sehr guter war, dann waren diese Gedichte demokratisch und unhierarchisch. Dass ich sie tatsächlich auch für nicht elitär halte, genau darum geht es ja in dieser Rede. Wie auch immer, das Unverständliche dieser Gedichte war also eher ein Nicht-Verstehen-Müssen als ein Nicht-Verstanden-Werden-Können oder Wollen. Und das auch nur auf der semantischen Ebene. Denn auf der syntaktischen oder besser strukturellen Ebene gab es ja Angebote fürs Erkennen, Erfahren und Verstehen in Hülle und Fülle, mehr als in allen anderen Texten, die ich bis dahin gelesen hatte. Von der Großstruktur des Abendlieds in der Tradition von Paul Gerhardt und Matthias Claudius muss man zum Beispiel gar nichts wissen, da man sie sowohl rhythmisch als auch, naja, schwundsemantisch vorgeführt bekommt. Der Tag legt sein Verhalten an den Flauschhund am Anfang und am Ende. Der Tag schließt seine Gurken an den Drehstrom, Steinzeit, gute Nacht. Klammer auf, ein kleiner Exkurs. Können Sie sich noch an die Autoaufkleber der Atomkraftbefürworter Anfang der 80er erinnern? Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose und Steinzeit, nein, danke. Oskar Pastios Gedichte sind fast immer auch sehr, sehr lustige Gedichte. Klammer zu. Aber noch viel interessanter scheint mir, was im Inneren des Gedichts passiert. Dort nämlich ist jeder Satz, jede dieser rhythmisierten Perioden ein strukturelles Zitat, wobei die Bandbreite von minimal bearbeitet, etwa die Induktion schließt Daten ein, nicht aus, bis vollständig neu befüllt reicht, etwa bei auch das Paniermehl schlingert aktenkundig. Jeden dieser Sätze hat es in dieser rhythmischen Struktur, aber in einer anderen semantischen Realisierung irgendwann einmal gegeben. Wir aber müssen uns nun, um Oskar Pastios Gedicht richtig zu verstehen, nicht auf die Reise begeben und die ursprünglichen Sätze zu finden versuchen. Es reicht völlig, die der rhythmischen Struktur eingeschriebene Geste zu identifizieren. Konstatierend, belehrend, romantisierend, bedauernd, verordnend, entschuldigend und so weiter. Und man hat schon sehr viel begriffen. Nun wendet Oskar Pastior darüber hinaus noch ein weiteres strukturelles Verfahren an, das mich damals, obwohl ich nichts wusste von Roman Jakobson und seinen Überlegungen zu Symmetrie und Parallelität, wirklich umgehauen hat. Über das Gedicht ist nämlich ein repetitives Gitter aus internen Verweisen gelegt, ein symmetrisches Raster von Bezüglichkeiten, also etwa von Tag zu Tag und von Induktion zu Induktion, von der Gurkenblüte zur Gurke, vom Verhalten Substantiv zu Verhalten Adjektiv, vom Arm zum Fuß zum Knie und so weiter und so fort. Wenn Sie an Paranoia interessiert sein sollten, der dunklen Schwester der Euphorie, dann untersuchen Sie das Gedicht auf solche Phänomene, Sie werden kein Ende finden. Aber das Schönste, Sie müssen das gar nicht tun, diese Strukturen haben es sich längst gemütlich gemacht in Ihnen, irgendwo in Ihrem Symmetriezentrum. Und irgendwann am Tresen oder beim Einkaufen, ohne dass Sie es wollten, werden Sie sie benutzen und dann ist es passiert, Sie haben das Gedicht verstanden. Es folgt ein Gedicht, bei dem es mir sinnlos erscheint, überhaupt noch von Verstehen oder Nichtverstehen sprechen zu wollen. Es ist Struktur pur. Reinhard Priesnitz, Zitronen. Die Abgeretteten, bei den Aufgebäuden beitrauern sie auf den Nachfeldern nach Überbildern. Dahinter quadern sie durch Umhaltung Vorsterne, Einquellen Zuschatten, die durchkreisten, unter Hoffen dafürwärts aus Querzielen aus Luft her, hinträufeln unter Nebenzungen, dafür aus missgetauchten Heergruppen ihr Unbier, die so gekrümmten Zwischentrümmer hinter Außersprung und Forttaste und dem entwaschenen Rücktraum immer ein, wegtrommeln sie innerbleibend den Nähersog. Die Quergruppen. Aufgebildet vortauchen sie hinter Eingehofftem nach Missgetrauertem, hinkrümmen neben Übertrommeln Unkreise, bei Innergetrümmerten näherhaltend Umsterne, die von Durchbieren untersogenen, sie außer Schatten zwischen Dafürquadern durch so gezielte Abgeträufel rückbleiben, aus Zuwaschung Nachträume, Hintertasten, über Fortfelder herquellen, die immer wärzen, dafür enttauchen sie nebengezüngelt den Beigebäuden, die Zwischengelüfteten, dem Aussprung, wegretten sie sich da. Dieses Gedicht aus Reinhard Priesnitz einzigem zu Lebzeiten veröffentlichten Gedichtband 44 Gedichte von 1978 habe ich viel zu spät gelesen, 1985 nämlich, dem Jahr, in dem Reinhard Priesnitz mit gerade einmal 40 Jahren gestorben ist, und trotzdem kam dieses Gedicht für mich genau zur rechten Zeit. Ich studierte mittlerweile in Bochum, zumindest tat ich so, und das Schreiben war immer wichtiger geworden und nahm immer mehr Zeit in Anspruch. Aber ich hatte mich mittlerweile selbst in eine Sackgasse manövriert. Schon vor der exzessiven Lektüre von Oskar Pastios Gedichten, mehr aber noch danach, hatte ich ein immer strenger regelgeleitetes Schreiben verfolgt, Anagramme, Lipogramme, Permutationen aller Art und so weiter, der ganze Ulipo-Katalog eben. Einfach deshalb, weil es mir so schien, als gäbe es unhintergehbare erkenntniskritische Grundeinsichten, die es verbieten, in Gedichten über oder von etwas zu schreiben, etwas zum Ausdruck zu bringen, womöglich auch noch aus sich selbst zu schöpfen. Dieses Problem, buchstäblich nichts zu sagen zu haben und auch tatsächlich nichts sagen zu wollen, ließ sich mit strengen Regeln sehr elegant lösen. Sollte nun nämlich doch etwas zur Sprache kommen, dann hat es die Regel so gewollt. Ich habe sie ja nur befolgt. Nun hänge ich diesen erkenntniskritischen, hyperskeptizistischen Haltungen bis heute an und halte sie nach wie vor für richtig, nur machte irgendwann das Gedichteschreiben keinen so richtigen Spaß mehr. Und die Euphorie, die ich nicht mehr nur beim Lesen, sondern eben auch beim Schreiben erlebt hatte und um die sich bis heute alles dreht, warum macht man es denn sonst, die war auf einmal weg. Und dann kam dieses Gedicht, wo aber Langeweile droht, wächst das Rettende auch. Nun wirken die Zitronen zumindest auf den ersten Blick ziemlich streng gefügt und der Bauplan scheint leicht nachvollziehbar. Tatsächlich hat sich Reinhard Briesnitz in einem Brief an Chris Betzel sehr ausführlich über das Schreiben gerade dieses Gedichts geäußert. Ich mache es deshalb kurz. Man bilde einen Pool von, wenn ich richtig gezählt habe, 82 sprachlichen Versatzstücken, bilde daraus 30 Komposita und fülle mit den Resten auf. Fertig. Dann bin ich froh. Fertig ist die erste Strophe. Man wiederhole diesen Vorgang ein zweites Mal und achte darauf, Doppelungen zu vermeiden. Fertig ist die zweite Strophe und damit das Gedicht. Das wirkt überaus konsequent und strikt, ist es aber ganz und gar nicht. Es fängt damit an, dass den 82 Partikeln der ersten Strophe 84 in der zweiten gegenüberstehen, was der unterschiedlichen Anzahl von Artikeln und Personalpronomina geschuldet sein mag und vielleicht sogar von der ursprünglichen Regel gedeckt wurde. Konsequenz stelle ich mir dennoch anders vor. Die zweite Inkonsequenz scheint mir darin zu liegen, dass die Versuchsanordnung nur zweimal durchgespielt wurde. Warum nicht der Anzahl der Komposita entsprechend 30 Mal, sodass jede mögliche Zusammensetzung auch realisiert wäre? Oder gemäß der Versanzahl der einzelnen Strophe 12 Mal? Oder von mir aus auch nur 4-mal, einfach um dem Ganzen den Anschein der Überprüfbarkeit zu geben und den Verdacht zu entkräften, man hätte alle Möglichkeiten durchgespielt, aber nur 2 vom Autor mit Bedacht ausgewählte Versionen hätten vor dessen Augen Gnade finden können, die Kardinalsünde beim regelgeleiteten Schreiben. Die dritte Inkonsequenz besteht für mich darin, dass die Versatzstücke für die Komposita-Bildung ganz offensichtlich nicht zufällig ausgewählt wurden, sondern sehr wohl hinsichtlich ihrer Poesiefähigkeit, retten, trauern, Sterne, Quellen, Schatten, hoffen, Traum, beziehungsweise unter dem Gesichtspunkt ihrer Nicht- oder Kaum-Poesiefähigkeit, Quader, Gruppe, Bier, Trümmer, Taste, Trommel und so weiter. Ich bin mir sicher, dass alle drei Inkonsequenzen dieselbe Ursache haben. Es darf nicht langweilig werden. Es darf auf gar keinen Fall langweilig werden. Und mir, als ich dieses Gedicht zum ersten Mal gelesen habe, wurde es nicht langweilig, ganz und gar nicht. Und was ich gehört habe, war nicht nur das Gedicht, sondern auch das Kratzen von Fingernägeln an der Zellenwand. Vor allem wusste ich, dass der da kratzt, für mich mitkratzt. Und dieses Mitkratzen werde ich den Gedichten von Reinhard Briesnitz niemals vergessen. Während nun Reinhard Briesnitz daran arbeitete, als Mauern empfundene Strukturen einzureißen, ohne gänzlich auf sie verzichten zu können oder zu wollen, musste sich Ernst Herbeck in Gugging, nicht weit von Wien entfernt und hinter ganz realen Mauern lebend, Strukturen erst erfinden, weil seine Gedichte sonst seinen eigenen Anforderungen nicht standgehalten hätten. Im Text kommt jetzt immer die Jukebox, wenn ein neues Gedicht kommt. Aber die kann ich nicht vorlesen. Ernst Herbeck, Die Wüste. Eisklapp, die stumme Sandweit war, so klar war auch mancher Soldat. So einfach diese Sandwiches waren, so weit war rau auch diese Stadt. Der kurze Aufenthalt darin war blind, für den Soldat im heißen Sund, die Söhne der Wüste sind im Sand, wo eiskalt war so mannminche Stadt, auch ich war einst in dieser Kim, wo auch. Ernst Herbeck aka Alexander verbrachte von seinen 70 Lebensjahren 45 mit dem Befund schizophrene Psychose in der niederösterreichischen Landesnervenklinik Gugging, die letzten 14 Jahre als ein zumindest von den Kollegen anerkannter Dichter. Als ein Dichter allerdings, der nicht aus eigenem Antrieb schrieb, sondern zeitlebens des Zurufs seines Arztes und Förderers Leo Navratil bedurfte. Navratil gab einen Titel oder ein Thema vor und Herbeck schrieb ihm ein entsprechendes Gedicht, so zum Beispiel das Gedicht »Die Wüste«. Wenn ich hier noch einmal, ein allerletztes Mal, Max Benzes Satz von der Literatur als Sprache in einem unwahrscheinlichen Zustand zitieren darf, dann ist Ernst Herbecks Gedicht Sprache im unwahrscheinlichsten Zustand, den ich mir vorstellen kann. Und als ich es zum ersten Mal gelesen hatte und völlig fassungslos war und mir wünschte, ich könnte auch solche Gedichte schreiben, über diese anscheinend grenzenlose Freiheit verfügen, die sich doch der größtmöglichen Unfreiheit verdankte, da wurde aus der euphorischen Fassungslosigkeit eine große Ratlosigkeit. Kann es denn ein schlimmeres Missverständnis geben als das, ein zustandsgebundenes Gedicht, Zitat Navratil, als ein experimentelles oder avantgardistisches Gedicht zu lesen? Wahrscheinlich nicht. Andererseits sah und sehe ich doch, was Ernst Herbeck da macht mit den Buchstaben A und S, mit den Reimen, Halbreimen und Assonanzen, mit den Oxymora, mit dem seltsamen Fremdkörper der einfachen Sandwichs, mit den Anführungszeichen am heißen Sund und den Gedankenstrichen in der Wüste. Das alles machte ich doch auch, aber eben höchstens halb so gut. Oder anders gefragt, wenn sich jemand gänzlich ohne literarische Vorbildung und mit dem Stigma schizophren behaftet, ganz eigenständige Systeme baut, die höchst elaborierten und extrem reflektierten Strukturen nicht nur zum Verwechseln ähnlich sehen, die vielmehr und tatsächlich elaboriert und reflektiert sind, und wenn hier ganz offensichtlich eine Welt nicht beschrieben oder behauptet, sondern konstruiert und konstituiert wird, worin soll denn dann um Gottes Willen das Missverständnis bestehen? Ich fürchte darin, dass Ernst Herbeck wahrscheinlich ganz normale, konventionelle, illustrierende Gedichte hatte schreiben wollen und wohl auch der Meinung war, das sei ihm ab und zu gelungen. Es folgt ohne Kommentar ein Hölderlin-Fragment. Friedrich Hölderlin, dem dunklen Blatte. Und es war das Wachstum vernehmlich und der syrische Boden zerschmettert und flammengleich unter den Sohlen es stach und der Ekel mich ankömmt vom wütenden Hunger, Friedrich mit der gebissenen Wange, Eisenach, die ruhmvollen, Barbarossa, der Konradin, Ugolino, Eugen, Himmelsleiter, der Abschied der Zeit und es scheiden im Frieden voneinander. Sie hören nun die erste Strophe eines Gedichts einer Dichterin, für die sowohl Ernst Herbeck als auch Friedrich Hölderlin eine entscheidende Rolle spielten und immer noch spielen. Friederike Mayröcker, Wintertext mit Automatik. Ehesten maurisch ist bei weitem Dagobert, hängt helsig, feuerschiffig über Bord, hat auch Genieauge, betritt Almosen, atemlos verhängt im Dreiklang, hasst neunte Serenade, Steinplatz für Kinder, Holzklopfherz, ein Rumpf im neuen Maßstab, ein Traktat, enormer Wintermorgen, Schnee, Schneeenklave, seit Scharen gerettet, ein Heimwehlorbeer, ach, Schaukelpferd, Mops, Wacholdern struppig alt, mein Mops sitzt winterkalt an einer Straßenecke, liegt flach. Sollte es in der deutschsprachigen Literatur jemals so etwas wie Poptexte gegeben haben, dann wurden sie zumindest für mich nicht von Rolf-Dieter Brinkmann, Peter Handke oder Hubert Fichte, sondern von Friederike Mayröcker geschrieben, mit ihren beiden Prosabänden Mini Monsters Traumlexikon 1968 und Phantom Fan 71 sowie mit dem zweiten Teil ihres Gedichtbands Tod durch Musen 66-73, den der anzitierte Wintertext mit Automatik beschließt. Nun soll Pop hier aber nicht oder nicht nur heißen, dass in diesen Texten populäre Phänomene auftauchen und verhandelt werden. Das geschieht in den Prosa-Büchern durchaus. In der ersten Strophe des Wintertextes begegnet uns immerhin noch ein Dagobert. Pop soll vielmehr heißen, dass sich Friederike Mayröcker, die, soweit ich weiß, der Popmusik gar nicht so besonders viel abgewinnen kann, bewusst oder unbewusst popmusikalischer Verfahren bedient, um daraus und in Verbindung mit den ganzen formalen Errungenschaften der literarischen Avantgarde etwas zu bauen, das für mich deshalb so einzigartig dasteht, weil es den Leser intellektuell und körperlich packt und, zumindest in meinem Fall, überwältigt. Und wie sie das macht, das hat ganz wesentlich mit den von Dietrich Diederichsen zu Beginn beschriebenen Schreien Johnny Winters zu tun. Zitat: Diese Schreie waren keine expressiven Kitschschreie authentischer Individualität, sondern pure Soundeffekte, ein Erkennungszeichen. An anderer Stelle, einer Stelle, die ich bezeichnenderweise nicht mehr finden kann, auch nach dreimaligem Durchblättern des kompletten Buchs nicht, spricht Diederichsen davon, dass sich das Begehren des Hörers in der Regel nicht auf einen ganzen Song richtet, sondern auf kleine, diskrete Momente, das kurze Umkippen der Stimme, das Erklingen eines Glöckchens im Hintergrund, auf marginale Phänomene, die gleichwohl als Fetisch funktionieren und deren wegen man das ganze Lied immer wieder hören möchte, während man tatsächlich noch doch nur diesen einen Effekt wieder und wieder erleben will. So geht es mir mit den Texten in Friederike Mayröckers Tod durch Musen. Ich lese sie seit vielen Jahren immer wieder aufs Neue. Aber eigentlich will ich nur die Kicks, die mir diese Fetische verschaffen. Ist bei weitem Dagobert, hat auch Genieauge, hast neunte Serenade, seit Scharen gerettet? Oder ein Beispiel aus dem vorletzten Gedicht des Bandes mit dem Titel Text mit den langen Bäumen des Webstuhls, das beginnt mit Stokowski signalisierte tropfenweiß Sigmaringen. Für mich der Inbegriff des lyrischen Fetischs und Objekt der allergrößten Begierde, stimmt aber. Ich sage es mir immer wieder vor und verstehe nichts und verstehe doch alles. Vor allem verstehe ich, dass mich diese vier Wörter unglaublich glücklich machen. Adorno got it right, unfortunately. Es gibt nun allerdings einen wesentlichen Unterschied. Während es in der Konzeption Diederichsens, der Pop-Konzeption, solche Fetische nur vereinzelt gibt und geben kann, bestehen die Mayröcker-Gedichte dieser Phase fast ausschließlich aus Fetischen. Gerade die oben zitierte Strophe scheint mir ein gutes Beispiel dafür zu sein, so dass uns, ähnlich dem Bahnwärter bei Glenn Gould, dem mehr als das fahrplangemäße Vorbeirauschen der Züge ihr Ausbleiben als Nichtgeräusch auffällt, sogar die blinden, nicht fetischierten Sequenzen zum Fetisch werden. Und wir uns, da nun glücklich alles zum Fetisch geronnen ist, schon wieder vom Begriff des Fetischs verabschieden. Er ist uns Rübe geworden. Gunter Falk, Alle Rübe. Der Text ist ein Geschenk von W. Bauer. Dort liegen drei Rüben. Schau, dort liegen drei Rüben. Die eine Rübe heißt Falk. Bauer, rechtsum, wir gehen ins Rübenkino. Was spielt man im Rübenkino? Einen Rübenfilm mit Rübenschauspielern und Rübenstarlets. Die Damen im Rübenbikini und die Herren in der bekannten Rübenbadehose. Falks, Bauers Rübenfilme kommen immer mehr in Rübe. Dort liegen drei Rüben. Schau, liegen dort nicht drei Rüben? Und wo? Mitten auf dem Rübenasphalt liegen drei Rübenzettel. Was steht auf diesen sogenannten Rübenzetteln? Nichts. Hüben und Rüben. Hallo, hier Rübe. Wer dort? Hier immer noch wir. Und was lesen wir da auf der Wikipedia-Seite zu Gunter Falk? Wir lesen, neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftler war Gunter Falk 1942 bis 1983 literarisch aktiv. Er gehörte zu den führenden Mitgliedern der avantgardistischen Grazer Gruppe. Seinen Lebensstil kann man als auffallend bezeichnen. Zitat Ende. Auch das Gedicht Alle Rübe kann man als auffallend bezeichnen. Auffallend anders und auffallend gut. Mir kommt es so vor, als hätten wir mit Falks Rüben ein Gegenstück oder besser negativ zu Reinhard Briesnitz' Zitronen. Wo nämlich die Zitronen bei Briesnitz nur im Titel auftauchen und ansonsten bestenfalls umkreist werden, wird dem seltsamen Midas Gunter Falk nicht alles, aber doch vieles Rübe, was er berührt. Briesnitz kürzt durch Zitronen, Falk erweitert mit Rüben. Nur konsistent im Sinne eines modalen Realismus, also der Vorstellung einer möglichen Welt, in der es statt Kinos eben Rübenkinos gibt und statt Filmen Rübenfilme, ist das natürlich nicht. Was zum Beispiel ist ein Rübenbikini? Ein Bikini aus Rüben oder für Rüben? Oder beides? Oder heißt er nur so? Und was soll dann um Gottes Willen heißen und was nur so? Aber es ist ja noch verzwickter. Was mich nämlich an diesem Gedicht schon immer irritiert und am meisten begeistert, warum steht auf den drei Rübenzetteln, auf diesen sogenannten Rübenzetteln, nicht Rübe oder meinetwegen Leibniz, sondern vielmehr nichts? Und steht da wirklich nichts geschrieben oder doch eher N-I-C-H-T-S? Was zuerst wie eine sehr simple Spielanordnung in der Art der Schlumpfsprache aussieht, also etwa ersetze jedes Nomen oder erweitere es mit Rübe, wird so nur einmal praktiziert, und zwar in der Wendung Rübenfilme kommen immer mehr in Rübe mit dem Mode-Rübetausch. In allen anderen Fällen bleibt der Bauplan, bleibt die Rübe dunkel. Und einmal mehr ist es Dietrich Diederichsen, der Licht in die Sache bringt. Im Abschnitt Stimme und Text schreibt er über die Lyrics des Songs Surfin' Bird von den Trashmen, Zitat: Dieser Text besteht fast ausschließlich aus onomatopoetischen Lauten, unterbrochen lediglich durch den Satz Don't you know about the word? Everybody knows, the bird is the word. Er macht sich damit gewissermaßen zum Metatext des präzisen Unverständlichkeits- oder Stimmeffekts. Er erklärt, wenn auch in erratischer Weise, was man wissen muss, wenn man ein Wort, einen Effekt nicht versteht und doch nicht nur fasziniert ist, sondern erlebt, dass die anderen das sinnlose Blabla des Surfing Bird genauso verstehen. Das Wort als Vogel ist komplett leer und zugleich enorm präzise. Man muss nur das Geheimnis kennen. Das Geheimnis besteht aber darin, dass alle es kennen. Everybody knows the bird is the word. Weißt, Zitat Ende. Weißt du nun Bescheid über das Wort? Jeder weiß, die Rübe ist das Wort, und mehr muss niemand wissen, das reicht, Dicke, und wir bewegen uns weiter auf unserem Weg nach unten. Ernst Jandl, Franz Hochedlinger Gasse. Wo gehen ich, liegen Spucken, Wursten von Hunden, Saufen, Kotz, ich denken müssen in Mund nehmen, aufschlecken, schlucken, denken müssen nicht wollen. Es gibt heute merkwürdige Klischees des Urteils, schreibt Helmut Heißenbüttel in seinem Nachwort zu Ernst Jandls Laut und Luise und fährt fort. Wer etwa für moderne Literatur ist, gilt von vornherein als Gegner der Tradition, aber auch umgekehrt, wer Vergangenes kennt und liebt, wird für einen Verächter der Moderne gehalten. Dass erst im Risiko der Progression, im Ausprobieren und ersten Benennen dessen, was eben nie vorher gesagt oder gezeigt worden ist, die Tradition sinnvoll eingelöst und ihr Erbe weitergetragen werden kann, dieser Gedanke widerspricht offenbar der Übereinkunft, auf die sich unsere Zeit eingelassen zu haben scheint. Wenn ich sage, die in diesem Band vereinten Gedichte von Ernst Jandl sind Gedichte wie eh und je, soweit es je Gedichte wie eh und je gegeben hat, so dürfte ich das nach dieser Übereinkunft nur sagen als ein modernistischer Snob des Paradoxons oder aber mit der Ignoranz des Avantgardisten, der alles ignoriert, was vor 1911 geschrieben worden ist. Ich habe jedoch weder ein Paradoxon im Sinn, noch meine ich, ein Ignorant zu sein. Ich sage in voller Überzeugung, dass dies Gedichte sind. Zitat Ende. Nun stammt Ernst Jandls Gedicht Franz Hochedlinger Gasse nicht aus Laut und Luise, sondern aus dem 15 Jahre später erschienenen Band Die Bearbeitung der Mütze von 1981, und ist geschrieben in einer Sprache, die Ernst Jandl heruntergekommen genannt hat. Und doch bin ich mir sicher, dass Helmut Heißenbüttel auch dieses Gedicht als ein Gedicht wie eh und je beschrieben hätte. Was wir in Jandls Gedicht erleben können, ist ja nicht nur Sprache in einem unwahrscheinlichen, sondern eben auch in einem hochorganisierten, ungeheuer komplexen Zustand. Und um das zu demonstrieren, reicht es völlig, sich den letzten Vers in seinem vielfachen Schriftsinn genauer anzuschauen. Vier Wörter: denken müssen nicht wollen. Hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit meine Lesart, ein Sonett. Denken, müssen nicht wollen. Denken müssen, nicht wollen. Denken müssen nicht, wollen. Denken müssen nicht wollen, ich muss es denken, aber ich will es nicht tun. Ich muss es denken, aber ich will es nicht denken. Ich muss es nicht denken, aber ich will es tun. Ich muss es nicht denken, aber ich will es denken. Ich denke, dass ich es tun muss, aber ich will es nicht tun. Ich denke, dass ich es tun muss, aber ich will es nicht denken. Ich denke, dass ich es nicht tun muss, aber ich will es tun. Ich denke, dass ich es nicht tun muss, aber ich will es denken. Ich denke an das Wort müssen, nicht an das Wort wollen. Ich denke nicht an das Wort müssen, sondern an das Wort wollen und so weiter und so fort ad libitum. Was für ein verzwickter letzter Vers, was für ein unfassbar gutes Gedicht. Was nun aber nicht allein der Komplexität geschuldet ist, sondern vor allem der Differenz zwischen elaborierter Form und restringierter, zertrümmerter Sprache. Noch einen Schritt weiter geht Dieter Roth. Dieter Roth, Bei der Nacht. Manchmal fällt noch von der Höhe nachts dem Wind aus seinen Händen die Trompete runter, auf den Wassern in der Tiefe einen Marsch zu blasen, und die Menschen in den dunklen Kammern machen Wumtata. Im Merkur, Heft 600, 1999, befasst sich Jörg Drews mit genau diesem Gedicht. Zitat: Wenn großes Pathos und geistreiche Pointen in der modernen Literatur eher peinlich wirken und sich selbst desavouiert haben, sind dann Kalauer und Verwandtes eine Art von Witzen im Zeitalter von Plastik? Gibt es schlechte Gedichte, die aber nicht einfach schlecht sind, sondern in ihrem kalauerhaften Schiefen der genaue Einspruch gegen falsches Gelingen, zwischen öder Klette das Symptom des Widerspruchs gegen eine überholte Ästhetik des Gelingens sind, die geradezu schmerzhaft schiefen und unauflöslichen Bildverschränkungen in Roths Gedicht, die apokalyptisches und täppisch-obszönes ineinanderschiebende Gemengelage, die Grobheit, mit der hier alles wie von einer Bierzeltposaune rhythmisiert abläuft und einen mit verstörter Erheiterung zurücklässt, ist das ein Willkürakt, der Einzelfall Roth? Oder wäre das driftig anzusiedeln in einer Ästhetik des Gedichts in diesem Jahrhundert? Zitat Ende. Das ist natürlich die Frage, und sie ist es heute vielleicht noch mehr als vor 16 Jahren. Mir kommt es so vor, als lebten wir in einer Zeit des allgemeinen Gelingens auf relativ hohem Niveau. Und das gilt wohlgemerkt für eher traditionell orientierte Gedichte, genauso wie für Texte, die in einer experimentellen Tradition stehen. Die Gründe dafür liegen wahrscheinlich in einer immer stärkeren Akademisierung des lyrischen Betriebs. Gar nicht so wenige jüngere Lyriker und Lyrikerinnen verfügen sowohl über eine klassische germanistische, sprach- oder literaturwissenschaftliche Ausbildung als auch über Abschlüsse in literarischem Schreiben an den einschlägigen Instituten in Leipzig, Wien, Biel oder Hildesheim. Und nur um nicht falsch verstanden zu werden, ich halte diese Entwicklung für sehr gut und segensreich. Das heute viel weiter verbreitete Wissen um Theorie und Praxis des Schreibens, wie auch die permanente Forderung, das eigene Tun poetologisch zu reflektieren, hat dazu geführt, dass nur noch sehr wenige richtig schlechte Gedichte veröffentlicht werden. Man kann das in den Bänden des Jahrbuchs der Lyrik von 1979 bis heute beispielhaft nachvollziehen. Dass aber in gleichem Maße die Bereitschaft stark abgenommen hat, ein höheres ästhetisches Risiko einzugehen, welches zu solchen anders schlechten Gedichten von Ernst Jandl und Dieter Roth führen konnte und könnte. Es ist keine Frage, dass auch ich ein virtuoses Gedicht lieber lese als ein ambitioniert gescheitertes. Aber es erscheint mir nichtsdestotrotz immer zweifelhafter, ob die Kategorie des Gelingens, auch eines virtuosen Gelingens, geeignet ist, mehr über ein Gedicht auszusagen, als dass ein zuvor gefasster Plan, sei er formaler und/oder inhaltlicher Art, glückhaft erfüllt wurde. Und noch einmal, ich meine hier beides: Ulipo-hafte Regelerfüllung, beispielsweise beim Schreiben eines Anagramms oder Palindroms, genauso wie ein elegant gereimtes, metrisch korrektes Sonett, ein stimmungsvolles Herbstgedicht, genauso wie eine radikale lyrische Aussageverweigerung. Plan- und Pflichterfüllung sind schlechte Euphorieproduzenten. Und hier wird es nun wirklich schwierig. Nichts liegt mir ferner, als die Kategorie des Gelingens durch eine des Authentischen zu ersetzen, und doch scheint es mir so, als käme ich nicht ganz drum herum. Ist denn schonungslose Selbstentblößung, so wie sie uns Ernst Jandl und Dieter Roth vorgeführt haben, überhaupt denkbar ohne biografische Deckung und sei sie auch nur eine Übereinkunft, ein einvernehmliches So-tun-als-ob zwischen Autor und Leser? Es war Helmut Heisenbüttel, der für dieses Verfahren die Bezeichnung quasi-autobiografisch einführte, eine Contradictio in adjecto, für unsere Bedürfnisse gleichwohl vollkommen ausreichend. Und so folgt hier ein Gedicht Heisenbüttels, das die Selbstentblößung zurück nach Hause bringt in ihren angestammten Bereich. Helmut Heisenbüttel, Gedicht über Fantasie. Öl, Schweiß, Gerüche, Schweißkolben, Treppengeruch, Bettgeruch, da muss man die Hand, die anfasst, umfasst, um hartes, um weiches Metall Zebedei reinschicken, sich hin und her gerollt, Kastanien, Kopf, ganz, wie sagt man, voll von schmutzigen, schmutzige Fantasie, gesteigert zu dem Bedürfnis zu sagen von mannigfaltig, Verwicklung, in der sich konkret durch die Umstände auseinandergebogener Schenkel verrenkt, Geschmack der Pulpa, Klitorides, Anastatika, Hirochuntika, Döschen zu bürsten, es tun, Nummer schieben, Stoßgeschäft, verkrampfte Vagina aus Angst, Kinder zu kriegen, die Sacknaht zu lecken, die immer gleiche Figur kopfüber verzerrt, kürzer, sich außer von unten geschraubter Hintern, stumm sich verschiebende Phase, verbraucht, unverbraucht, schlapp ausgehöhlt, ausgearbeitet, schwach besetzt und kräftig ausgebildet, schwach ausgebildet und kräftig besetzt, sperrbeinig, sperrfleischig, Spalt, Spalten, glatt, weich, kalt, heiß, Rückbezug, Rückenzug, besonders ermüdend, Ausschweifungen vor dem Spiegel, Damenbesuch nur an Nachmittagen, Schlüpferjagd als Ventil, and the question as to how many times a night a man can do it is a favorite topic of grau, still des Julimorgens, Wand lila, sperrbeinig, auseinandergebogen, Talsohlen flach, nass, erschöpft. Was ist der des sexuellen Tropfenglanzzauber, warum so großen ersten Blicks, dans de Caparei, sperrbeinig, sperrbildrig, Fenstersturz, läuten, c'est toujours unbedacht, blindlings, die gleiche Sache. Das Wunder dieses Gedichts, dass es in seiner ganzen quälenden Peinlichkeit völlig unpeinlich ist. Der hier spricht, womöglich über sich selbst spricht, hat ganz offensichtlich seine Wahl getroffen, gegen Rücksichtnahme für Schamlosigkeit. Und ich begeistert bin von diesem Gedicht immer wieder aufs Neue, weiß nicht einmal, ob Helmut Heisenbüttels Gedicht über Fantasie ein gutes Gedicht ist. Zumindest könnte ich Ihnen nicht erklären, warum und weshalb. Aber wenn ich es lese, spüre ich, dass seine Freiheit auch meine sein könnte und dass ich die Gefühle von Freiheit und die von Euphorie wahrscheinlich gar nicht trennen lassen. Das Glücksversprechen eingelöst von einem zweifelhaften Gedicht. Von Popmusik als Kunst zu sprechen, schreibt Dietrich Diederichsen, heißt nicht, von besonders guter Popmusik zu sprechen, sondern von solcher, die ihren spezifischen medial und disziplinär unreinen und auch unfreiwillig ungeplanten Charakter zum Gegenstand von künstlerischen Überlegungen macht, mithin bewusst mit der Popmusik und ihren historischen Bedingungen arbeitet und nicht wie die meiste Popmusik aus der Illusion heraus etwas anderes zu machen. Zum Beispiel Musik, Musik, Jazz, Politik, Religion etc. Man könnte aber sagen, dass es eine, wenn nicht die Qualität von Popmusik ist, dass sie im Schatten solcher für sie spezifischen und typischen Irrtümer Produktion zulässt, die gerade wegen ihres unfreiwilligen Charakters einen Einspruch gegen kulturindustrielle und hochkulturelle Produktionslogiken ermöglichen. Zitat Ende. Die Lyrik jedoch könnte man in Abwandlung des bekannten Wittgenstein-Zitats aus dem Traktatus sagen, die Lyrik muss für sich selber sorgen. Deshalb hier und zuletzt, ein Text von Dominik Steiger 1940 bis 2014, bildender Künstler, Dichter, Begründer der Tagtraum-Arbeiterpartei. Und wenn sie alles Vorangegangene doch eher kalt gelassen haben sollte, aber wider Erwarten stellte sich die Euphorie nun bei diesem Gedicht doch noch ein und sie fielen vor Begeisterung vom Kanapee, dann wäre alles endlich gut. Dominik Steiger, zuletzt. Zuletzt kommt Onkel Tom. Die Pfeife erloschen, der Blick groß. Er hat im Vormonat einen Knaben geboren, als der Mississippi unter den Männern. Wochen hat es gedauert, bis das Kind erschien. Dann fiel Onkel vom Kanapee. Er war der Älteste am Fluss, niemand hatte nichts gesagt. Mit dem Schropp im Arm ging Tom nach Tallahassee zum Gouverneur. Die Leute dort sind fromm zu Kindern. Er wurde zum Schneider geschickt und ging in Generalskostüm ans Ende des Mississippi. Ich beschreibe später die Seilwinder dort. Heute nur die Ankunft. Bluderhosen waren die Mode, Kräten lagen überall. Die Menschen vom Fluss räumen sie selten weg. Niemand stört. Ich weiß noch, wie du mir davon erzählt, hat es mir die Sehnsucht wieder gebäht, die war schon lange in ihre Asche gekehrt. Ich danke ganz herzlich für Ihre Geduld. Applaus